Okay, Paul. Roggenmischbrot oder Hefezopf?
Roggenmischbrot.
Bei Leberkäse im Brotteig oder Spinat?
Leberkäse.
Das passende Brot zu einem zünftigen Hefeweizen ist ein?
Ein Körnerbrot.
Brandenburg, lass uns über Essen reden. Was schmeckt hier und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg.
Ja, also wie ihr hört, haben wir schon wieder einen Gast im Studio. Und das ist sind die ersten Fragen und die haben schon sicher klar gemacht, wir reden heute über Brot. Ja. Wir freuen uns über den Besuch von Bäckermeister Paul Müller. Hallo.
Ja, Paul Müller ist nicht nur Bäckermeister und denkt sich mit seinem Chef in der Bäckerei Dorn im Landkreis Elbe-Elster immer wieder verrückte Brotkreationen aus. Kann man schon so sagen. Er ist auch Brotsommelier und davon gibt es gar nicht so viel in Deutschland.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brandenburg, lass uns über Essen reden, dem Podcast für überall zwischen Neuruppin und Gubin, Frankfurt, Oder und Lübbenau. Ich bin Elisabeth Vogt, das würde aber auch passen, ja. Elisabeth Vogt, Food-Reporterin der Märkischen Oder-Zeitung.
Und ich bin Sandra Ketterer, Food-Reporterin der Lausitzer Rundschau. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal über Brot geredet, in Folge 9, um genau zu sein. Und da haben wir nicht nur einige wirklich gute Bäckereien genannt, sondern ich habe auch vorher nochmal versucht, aus dem Stand einen Sauerteig heranzuziehen. Ihr könnt gerne mal nachhören, wenn ihr die Folge noch nicht kennt, wenn ich da von meinem Scheitern berichte. Also es war mein erster Versuch und ich habe gelernt, man braucht da offensichtlich mehrere. Ich zumindest.
Ja, also dein erster Sauerteig-Gehversuch war sehr unterhaltsam.
Ja.
Habe ich gerne zugehört und wir haben beschlossen, dass wir deswegen auf jeden Fall mal einen Fachmann fragen müssen, darüber mit ihm sprechen und über vieles rund um Brot. Und was liegt da näher als ein Brotsommelier? Genau. Einzuladen, was auch immer das ist, das werden wir gleich klären.
Genau. Wir wollen natürlich auch darüber sprechen, was an Brot so reizvoll ist. Wie gut Brot schmecken kann. Und natürlich wollen wir erfahren, was ein Brotsommelier in seiner Ausbildung lernt. Und als kleinen Bonus wollen wir natürlich auch wissen, wie es so ist, ins Haus des Bundespräsidenten Brot zu liefern, zum Beispiel zum großen Bürgerfest, wie dieses Jahr geschehen.
Ja, und für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch mal vor, Paul.
Ja, grundsätzlich erstmal vielen Dank für die Einladung. Ne, bei der letzten Folge, wo es um Brot ging, habe ich gesagt, hier muss ich hin, hier muss ich Aufklärungsarbeit leisten. Deswegen bin ich heute hier. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin der Paul Müller, komme aus dem schönen Südbrandenburg, bin 30 plus, sage ich mal so, glücklich verheiratet, habe ein Häusle in Rückersdorf und arbeite als Bäckermeister bei der Bäckerei Dorn und selbstständig bin ich als Brotsommelier unterwegs.
Was hat dich am Beruf Bäcker so begeistert, dass du damals die Ausbildung gewählt hast und dich auch nicht von den Arbeitszeiten hast abschrecken
lassen? Also begeistert hat mich erstmal grundsätzlich gar nichts, weil ich mir die Gedanken nicht gemacht habe, dass ich Bäcker lernen würde. Das hat sich einfach so ergeben. Ne? Früher gab es halt sehr, sehr wenig Lehrstellen. Ich habe über 90 Bewerbungen damals geschrieben, überall als, Kindheitsträume, Kfz-Schlosser hier und Mechatroniker da.
Okay.
Und irgendwann hat dann meine Mami gesagt oder gefragt, Mensch, Junge, dein Kumpel ist doch beim Bäcker um der Ecke, vielleicht lernst du vielleicht mal Bäcker. Oh, ich sag, was ist denn das? Nie im Leben.
Ja,
dann gab es halt nichts. Mhm. Hat geklappt und dann habe ich erstmal grundsätzlich eine ganz normale klassische Bäckerlehre im Handwerksbetrieb angefangen.
Aber dann hast du ja auch noch eine Zusatzausbildung gemacht als Brotsommelier. Also dann hat es sich schon nochmal gepackt. Und es ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Ich habe nachgeguckt, des Deutschen Brotinstituts in Weinheim. Ist das deine gewesen oder hast du das woanders gemacht?
Nee, es gibt nur eine Schule dort und das ist die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim.
Genau. Und dafür muss man ja vorher den Bäckermeister gemacht haben. Das dauert ein Jahr und dann schließt man das Brotsommelier mit einer Prüfung ab. Und das macht ja einfach nicht jeder. Warum hast du dich denn dafür entschieden?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Man muss eigentlich ein bisschen verrückt sein. Also ich habe dann meine Lehre beendet, bin dann in eine Bäckerei gegangen, wo dann über 100 Fachgeschäfte war und war in der Abteilung Brot tätig. Und irgendwann habe ich gesagt, soll das jetzt das Ende der Fahnenstange sein? Und dann gab es 2015, weil ich auch viel Pressemitteilungen lese oder Fachzeitschriften, habe ich dann mitgekriegt, oh Mensch, hier gibt es eine Ausbildung in Weinheim. Da guckst du dir erstmal an, worum es da geht. Ja, und dann habe ich dann damals den Betrieb gewechselt, wieder in eine Handwerksbäckerei zurück. Mhm. Und dann hat mir mein Chef dann ermöglicht, also hat ihm mir den Freiraum gegeben, 4 Tage im Monat freizugeben. Mhm. Und dann habe ich mich da angemeldet.
Wo ist denn Weinheim? Ist das in einem Weinbaugebiet, so wie es klingt?
Weinheim ist so in der Nähe von Heidelberg.
Ah, genau. Genau. Und das heißt, also ich muss mal sagen, ich bin ja vom Wein komme ich ja. Deswegen muss man vielleicht Sommelier auch nochmal erklären. Das ist ja ein Fachkellner, der ganz viel über Wein weiß und dann den Leuten im Restaurant so, zum Beispiel sagt, welches Essen passt zu welchem Wein oder auch wie schmeckt der Wein. Genau. Also das heißt, du bist sowas für Brot.
Das kann man eins zu eins umsetzen, genau. Also ich habe, also grundsätzlich lernt man ja sensorische Fähigkeiten, riechen, schmecken, fühlen, tasten, ne? Das sind unsere Sinnesorgane. Und die muss man halt richtig gut einsetzen. Die muss man aber auch trainieren. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt rangehst an das Brot und sagst, das und das. Das ist schon Training. Und dann muss wirklich eine Prüfung abgelegt werden, eine sensorische Prüfung. Dann muss man verschiedene Zuckerlösungen rausschmecken und eine Dreiecksprüfung. Dann hast du dann quasi drei Scheiben Brot liegen, eines davon anders, eines davon weniger Salz oder mehr Salz.
Okay.
Und Farben zum Beispiel erkennen. Ne? Also Brotsommeliers sind erstmal Botschafter des guten Brotes. Und die deutsche Brotkultur ist ja weltweit einmalig. Ja. Das haben wir uns auf der Fahne geschrieben, dass auch dann Aufklärungsarbeit zu leisten. Es wird ja so viel Unnützes erzählt über Brot und natürlich Brote beschreiben. Ne? Ein Prüfungsteil ist auch Brot beschreiben, eine Viertelstunde. Die Schwierigkeit ist dabei nicht, du sollst das Brot nicht bewerten, sondern beschreiben. Also kann es doch mal passieren, dass da ein Toastbrot liegt aus dem Discounter. Ist natürlich für einen Handwerksbäcker nicht so schön, das Brot zu beschreiben, aber jedes Brot hat seine Wertigkeit.
Dann beschreib doch mal ein Toastbrot aus dem Discounter. Aber bitte nicht eine Viertelstunde.
Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, das abzu- oder Nein zu sagen, würde ich lieber Nein sagen, ich mache es lieber nicht. Ja,
okay. Aber was kann man, okay, fangen wir mal so rum an. Wozu brauchst oder wie kannst du deine Fähigkeiten, die du da gelernt hast, in deinem Alltag anwenden, also deinem Berufsalltag?
Naja, ganz einfach. Ich mag zum Beispiel sehr gerne, wenn ich mich mit Kunden unterhalte im Laden. Ne? Mhm. Habe ich ja damals in dieser Großbäckerei keine Chance gehabt. Ich habe da halt nur meinen Backofen gesehen und meine Teigmaschine. Jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, seit mittlerweile über 10 Jahren bin ich ja bei der Bäckerei Dorn tätig, auch mal mit Kunden ins Gespräch zu kommen. Ne? Und das macht eben unwahrscheinlich Spaß. Und wenn dann halt wieder irgendwann Sonntagabend irgendwo in Beitrag, ich kam über Brot, was halt nicht so schön war, dann bin ich halt da, der das dann wieder gerade rückt. Ne? Also, ja.
Was macht denn ein gutes Brot eigentlich aus? Oder was unterscheidet ein gutes von einem schlechten?
Ich sage immer so, jedes Brot hat seine Wertigkeit. Ne? Der eine sieht das so, der andere sieht das so. Also Qualität, wir müssen erstmal besprechen, was ist Qualität? Ne? Und danach kann man urteilen, ist es ein gutes Brot, ist es kein gutes Brot.
Okay, was ist Qualität?
Ja, Qualität hat für mich viele, sag ich mal, Eckpunkte. Der ökonomische Wert, der ökologische Wert, die Wertschöpfungskette, wo kommt was her? Ne? Und dann muss man natürlich sagen, wenn jeder so sein Brot und Lohn verdienen will dran, muss das Brot aber auch für einen entsprechenden Preis beim Bäcker zum Endverbraucher rübergeschoben werden.
Okay.
Also wenn irgendwo an irgendeiner Stelle gespart wird, billig einkaufen, wenn ich mein Mehl irgendwo billig herkaufe oder einkaufe vom Großkonzern, kann ich das natürlich auch billig, das Brot billig verkaufen. Kaufe ich bei Müller um die Ecke, der natürlich 10 Cent mehr nimmt fürs Kilo, dann das ist diese Wertigkeit. Da geht bei mir schon Qualität los.
Ist das ein Grund, warum du das auch gemacht hast? Also um die Wertigkeit Kunden besser erklären zu können? Weil sonst kriegt man beim Bäcker ja einfach eine Liste mit Inhaltsstoffen, wenn man irgendwas zu Brot fragt, aber eben nicht zum Geschmack. Oder was macht jetzt eben die Wertigkeit aus?
Ja, genau. Der Brotsommelier ist ja nicht dazu da, um die Inhaltsstoffe zu erklären, was da drin ist. Das ist nicht so seine Aufgabe. Also grundsätzlich haben wir ja das Fachwissen als Bäcker, als Bäckermeister, wie so ein Brot hergestellt wird. Viele Leute denken, der Brotsommelier kann besseres Brot backen wie der Bäckermeister. Das ist völliger Quatsch. Also der Brotsommelier ist nicht dazu da, um die Teige herzustellen. Der Brotsommelier ist quasi, wir haben ja jetzt hier unten vor uns ein Brot liegen. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, Mensch, hier, was würden Sie denn empfehlen? Bin ich dazu da, den Belag zu empfehlen, welcher Wein wird getrunken, ne, welches Bier wird getrunken dazu, passt Käse dazu, passt Wurst dazu, dafür bin ich da.
Ah, na, das war jetzt ein gutes Stichwort,
ja,
oder?
Absolut.
Also ich finde, wir probieren jetzt mal dein Brot.
Also du hast uns eins mitgebracht, weil wir gesagt haben, wenn ein Brotsommelier kommt, dann wäre es total toll. Es wäre total lieb, wenn du es mal anschneidest, dann können wir es mal probieren und dann erklär uns, wenn du es angeschnitten hast, danach doch mal, was wir da überhaupt haben und wie ihr es gemacht habt.
Oder willst du, bevor du es anschneidest, auch erklären, worauf du jetzt gucken würdest? Woran sehe ich denn jetzt den Unterschied, also ob das jetzt ein
für
gutes
mich,
Brot
also,
ist?
Wenn ich mal anfangen darf, also das Brot ist ja nur liegt jetzt vor mir und ich sehe schon drei Farben in der Kruste. Ne? Wenn man jetzt mal in anderen Geschäften geht, wo es Brot gibt, wo es ein Käfig gehalten wird, das sind so eine blassen Schablonen. Hier sehen wir jetzt natürlich hier die komplette Farbpalette, ne? Von Bernsteinfarben bis Sanddornbraun. Ne? Und das ist doch schon endlich ansprechend. Und
so ein dunkleres, wie würdest du das nennen?
Kastanienbraun, würde ich sagen.
Okay.
Ne? Also Kastanienbraun, genau, das würde ich so sehen. So, dann natürlich die Oberfläche. Oberfläche schön ist ja nicht glatt.
Knusprig.
Und das, die Knusprigkeit werden wir auch bestimmt gleich hören.
Ja. Oh. Ja, krass.
Das ist doch ich habe gelesen, dass du das zu Hause kaum hinkriegst, weil dein Backofen, so der Leinbackofen, ist gar nicht heiß genug. So, es ist ein längliches Brot.
So ein bisschen gedreht auch, ne?
Ja, so eine Art Zwirbel.
Und es ist innen, hat es auch so, sieht man so ein paar Körner, vielleicht Leinsamen drin. Aber sonst.
Da ist was Rotes drin.
Ah, wir lassen doch, wir haben noch ein Brotsommelier, musst du es beschreiben.
Ich erde Bäcker vor allem.
Wir können ja jetzt mal die Sensorik mal andersrum drehen. Ich kenne ja das Brot, ich weiß ja, worum es geht.
Ja.
Jetzt ist es eure Aufgabe, rauszukriegen.
Okay.
Was ist es denn? Also, oder einfach mal beschreiben, was man schmeckt. Erstmal fängt man an mit Riechen, an der Kruste riechen und einfach mal gucken, wonach das riecht.
Ja. Also dieses längliche, da ist meine Assoziation Baguette, so ein Feierabendbrot irgendwie. Dann finde ich es
außen ganz schön. Dafür ist es aber zu hart. Also nee, hart ist jetzt natürlich wieder falsch, es ist zu dicht.
Ja, nee, finde ich, aber guck mal, wenn du jetzt eine Soße damit auftunken würdest.
Oh, das ist, also ich finde es perfekt für Frischkäse oder sowas.
Krass gerade um, weil es so dicht ist.
Jetzt, das ist auf jeden Fall eine wunderschöne, knusprige, einmal rundgehende Kruste.
Außen total krustig, ja genau, schöne Kruste und innen ist es weich und locker, aber auch dicht.
Und riech mal.
Huch, oh, da ist viel los.
Das ist ein Kräuter.
Ja, also viele, also so Kräuter der Provence vielleicht.
Spannend.
Also er hat mir vorhin verraten, was es ist, deswegen darf ich jetzt, also ich bin jetzt vorurteilsbelastet.
Also Kräuter sind wirklich schwierig. Also wenn man Kräuter verbeckt, grundsätzlich ist es sehr, sehr schwierig, Kräuter richtig zu dosieren oder Gewürze.
Gewürze sind auch nicht drin, das wäre aber jetzt echt nicht. Also dann, wenn das keine Gewürze sind, dann ist der Sauerteig, das ist ein Sauerteigbrot?
Nee, es sind keine Gewürze drin.
Also es ist, ich rieche irgendwie was ganz Hefiges und auch
Also da ist auf jeden Fall was Grünes drin.
Ja.
Und da ist was Rotes drin.
Ja, genau, aber das Rote ist vielleicht Tomate.
Und wenn es Tomate ist, würde ich jetzt mal dazu raten, dass es Basilikum ist.
Geraten oder weißt du das?
Nein, weiß ich nicht.
Das hat sie vorher, hat er das gesteckt dir, ne? Aber dann war ja Kräuter nicht schlecht.
Das würde ich auch so sehen. Also Kräuter zu erriechen oder zu schmecken als Laie ist wirklich sehr schwierig.
Ja, der Lisa kann alles.
Boah, das ist auch krass.
Also ich hätte es tatsächlich im nicht Mund erraten mit dem Basilikum. Also Kräuter definitiv. Ist da noch was anderes drin?
Nein.
Das ist Basilikum, ja? Ist sehr intensiv. Also sehr wunderschön. Also ich bleib bei dem Frischkäse. Da könnte man jetzt natürlich noch so einen Tomatenfrischkäse, um das Ganze zu verstärken, nehmen. Oder halt einen Kräuterfrischkäse. Butter nehmen. Also Butter geht immer.
Also mir wäre Frischkäse dafür zu ähnlich.
Du kannst natürlich auch Olivenöl nehmen. Das wäre
mir langweilig. Ja, Olivenöl ist sowieso immer gut bei so einem Brot, weil es hier schön aufsaugt. So eine Wildwurst wäre nicht schlecht, oder?
Also immer so bei so Foodpairing gebe ich immer gerne die Informationen raus. Gleichen mit Gleichen. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel, das ist ja eher so ein mediterranes Brot, würde man hier jetzt einen Schwarzwälder Schinken als Belag nehmen, würde das Brot völlig runterfallen hinten. Mhm. Ne? Oder zum Beispiel in Spätburgunder trinken. Ist zu krass, da fällt das Brot dann durch. Ne? Also ich würde ja wirklich Gouda-Käse, würde ich hier einen Bergkäse auch machen, wäre das Brot genauso.
Ne? Das sind zu viel auf einmal, ne?
Ja. Würdest du nicht mehr so viel schmecken, meinst du?
Ja, da fällt, also wenn der Bergkäse hier oben wäre, würde das Brot komplett untergehen, geschmacklich.
Mhm. Ja, aber also beim Wein ist so, entweder hast du Gleiches und Gleiches oder Kontraste.
Ja.
Und jetzt, also ich finde manchmal Kontraste spannender, deswegen suche ich einen Kontrast, wo das Brot aber jetzt nicht untergehen würde. Olivenöl, ein richtig gutes, wäre natürlich schicke Idee.
Also Olivenöl und Meersalz. Das kannst du immer machen.
Ja. Aber das, genau, das ist mir zu sehr immer, wenn du sagst.
Aber ich meine, du kannst Schinken natürlich auch mal die 2 bis 3 Stunden, die du brauchst, um in die Bäckerei Dorn zu kommen, von deinem Wohnort aus fahren.
Ja.
Du kannst das Brot holen
Ja. Und
kannst dann mal zu Hause so eine Batterie aufbauen und dann einmal durchprobieren.
Mhm. Okay, mache ich. Mhm. Ich mache es einfacher, vielleicht nehme ich nachher einfach ein Stück mit und dann gebe ich Rückmeldung nächstes Mal, was ich da irgendwie probiert habe.
Okay. Es ist auf jeden Fall, muss man sagen, was komplett anderes als das Baguette aus dem Supermarkt oder das Ciabatta oder sonst irgendwas.
Ja, das finde ich jetzt richtig sündhaft, das zu vergleichen,
ja,
ehrlich ist fies, gesagt. Das ist, als wenn du im Winzer sagst, du, das schmeckt jetzt wirklich besser als der Wein, den ich von Aldi aus dem Tetrapack geholt habe.
Ist alles richtig. Ich freue mich auch über diese These. Dennoch muss man sagen, die Industrie schläft nicht.
Ne? Ja, es gibt schon Unterschiede auch in dem, was es im Regal gibt.
Ja.
Deswegen ist unsere Mission hier, den Leuten Schmecken beizubringen, besser, damit sie den Unterschied möglichst lange schmecken.
Aber wenn wir jetzt, also okay, wenn wir jetzt mal das Toastbrot vom Discounter weglassen, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wenn wir jetzt verschiedene Produkte aus dem Supermarkt beziehungsweise aus einer Kettenbäckerei, also so eine mit über 100 Filialen nehmen und eures daneben legen, kann es passieren, dass wir das nicht rausschmecken? Ist die Industrie inzwischen so weit?
Das ist immer schön. Also ich kann mal eine kleine Anekdote erzählen. Bei mir war, oder bei uns in der Bäckerei, war das Fernsehen schon mal im Haus, haben eine Blindverkostung gemacht, kamen aus der Hauptstadt. Und naja, es sind natürlich Brote gewesen, die ich nicht kenne. Die Brote der Bäckereien aus der Nachbarschaft kenne ich natürlich.
Klar.
Ich weiß genau, wenn ich bei jemandem zum Frühstück bin in der Nachbarschaft, wo er die Brötchen herholt. Das ist halt so. Weil jeder Bäcker hat halt seine Handschrift.
Mhm. Ja.
Und tatsächlich hat dort ein Discounter am Brot nicht schlecht abgeschnitten. Also die Qualität war gut, das muss man so knallhart sagen. Das ist so. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Industrie schläft nicht. Sicherlich ist ein französisches Baguette für 1 Euro, da sind wir wieder bei der Wertigkeit,
ja,
bei der Wertschöpfungskette. Ja. Irgendjemand hat da dran nicht verdient. Ja, also wenn einer sagt, Backwaren sind teuer oder Brot ist teuer, nehmen wir mal einfach so ein Kilo Brot. Da kommen 30 Scheiben raus, kostet 5 Euro das Kilo. Bei uns knapp über 5 Euro. Oder weniger kann ich jetzt nicht sagen, aber 30 Scheiben. Da weiß jeder, was er für eine Scheibe Brot bezahlt. Wenn ich jetzt 2 Scheiben zum Brot oder zum Abendbrot, gut, der ist ja 3. So, der ist der Belag, der obendrauf kommt, viel, viel teurer als das Brot an sich.
Ich glaube manchmal, dass diese Knusperkruste einen täuscht. Also ich habe auch mal ein Supermarktbrot gegessen, wo wir einfach keine Zeit hatten, das mitgebracht haben. Und ich bin ja viel, oder wir sind beide viel in Bäckereien und testen auch gutes Brot. Und dann habe ich gedacht, nicht schlecht. Und dann am nächsten Morgen habe ich gedacht, doch schlecht, weil bis dahin war es halt Gummi geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre jetzt nicht passiert bei einem Brot vom Bäcker, also von den Bäckern, wo wir so sind. Und ich glaube, dass zum Glück, wenn das länger liegt, manchmal sich das zeigt, dass die Brote dann doch eine andere Qualität haben.
Ja, also man sagt immer so ein klassisches Roggenmischbrot 3 bis 4 Tage. Es kommen dann auch manchmal, oder ich kriege dann mal Fragen, Anrufe von irgendwelchen Leuten, ja, mein Brot schimmelt nach 10 Tagen. Naja, die Frage ist grundsätzlich, wie lange muss ein Brot halten? Das ist ja eine grundlegende Frage, die man ja mal drüber sprechen muss. Wie lange muss für mich ein Brot halten?
Mhm.
Wir leben jetzt in der glücklichen Zeit, dass überall jeden Tag irgendwo was zu kaufen gibt.
Ja.
Es gibt jeden Tag alles. So. Muss ich denn, wenn ich weiß, dass ich jetzt, sag ich mal, zum Ende der Woche viel unterwegs bin, kaufe ich nicht am Donnerstag noch ein ganzes Brot?
Ich glaube, das kommt ja drauf an, was du mit dem Brot machen willst. Also so ein Brot, wie du uns mitgebracht hast, das ist ja auch ein Brot, was du an dem gleichen Abend wahrscheinlich irgendwie, dann so ist, so zum Genießen einfach so ein Wochenendbrot.
Selbst zum Wochenende auf den Grill legen.
Ja, genau. Rösten. Aber so ein Landbrot, was du dir hinlegst für die Woche, da willst du halt schon, dass das ein bisschen hält. Ne?
Aber es ist 3 bis 4 Tage. Ja, also man kann auch das Ding auch pimpen auf 6 Wochen. Ich habe mir mal einen Enzymcocktail bestellt in Holland. Also wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, da kann man das Ding schon pimpen. Aber warum?
Ja, muss man ja.
Also
nicht.
Das Toastbrot braucht ja erstmal 4 Tage, ehe das im Regal liegt. Und dann hält es aber noch 14 Tage.
Mhm.
Dann gibt es aber auch Menschen oder Leute, Probanden, Verbraucher, die ihr Toastbrot in den Kühlschrank legen, damit es noch länger hält.
Hält es denn noch länger? Ach,
das ist Quatsch. Der Kühlschrank, also Kälte ist der Tod fürs Brot.
Ja, es verändert sich ganz krass, finde ich auch. Also
ja, das altert. Also die Brotkruste wird ja weich. Ne? Das gebundene Wasser beim Backvorgang wird ja durch die Kruste wieder abgegeben. Das heißt, dadurch wird irgendwann wird die Kruste dann halt weich. Und Kälte fördert diesen Prozess. Und je mehr Wasser von innen abgegeben wird, wird es ja immer trockener. Es wird ja von Tag zu Tag wird das Brot immer trockener. Irgendwann ist es so trocken, dass es hart ist.
Ja, es verliert auch total an Geschmack, selbst wenn es
genau. Kälte fördert diesen Vorgang. Das erzähle ich schon seit so vielen Jahren.
Aber es ist ein hartnäckiges Vorteil, oder es machen viele, ne? Also ich kenne auch viele, die es machen.
Ja, das sind so eine Thesen, da sind wir da, um das aufzuklären. Aber es gibt halt beratungsresistente Personen, die das halt, das habe ich selber, fällt mir sofort eine Person ein aus dem Familienkreis, und vielleicht lachen, wenn sie das hört. Aber ja, da rede ich schon seit, bestimmt 15 Jahren drüber.
Du warst jetzt wieder beim Teig und wir hatten ja dieses Problem mit dem Sauerteig oder Sandra hat das ja probiert und wir wissen, dass es viele Stunden dauern kann, bis ein Brotteig bereit ist zum Backen. Was passiert denn mit dem Teig in der Zeit? Also warum muss der so lange liegen und wie entwickelt sich dabei der Geschmack?
Also grundlegend, je länger das Brot geht, umso mehr Aroma ist drin. Dieses Brot, was wir jetzt vorher haben, dieses Tomate-Basilikum, da hat der Teig 24 Stunden geruht in der Wanne. Da ist 24 Stunden nichts passiert, außer an Aroma dazu gewonnen. Also man kann das Ding auch überladen, also die doppelte Menge an Gewürzen reinhauen, aber in 2 Stunden dann schon backen halt. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Die langere Lagerungszeit von den Teigen oder Reifezeit ist ja auch was mit Frischhaltung. Ist auch ein essentieller Faktor, wo Kunden, da sind wir wieder bei der Frischhaltung. Was passiert dann? Ja, zum Beispiel diese langkettigen Kohlenhydrate, diese dort in dem Teig sind. Das sind zum Beispiel diese FODMAPs. Es gibt ja Kunden, die vertragen keinen Weizen. Oder sagen zumindest, dass sie keinen Weizen vertragen. Aber nur 1% der Bevölkerung ist wirklich Weizen-Gluten. Also vertragen kein Gluten. Das sind 1% der deutschen Bevölkerung. Viele vertragen aber das Brot, was Langzeit geführt ist. Also wir Fachleute lagen Langzeit geführt. Teige, die mindestens über 6 Stunden stehen, sind bei uns Langzeit geführte Teige, die vertragen die Leute wieder. Also sind sie nicht weizenkrank. Und die Leute dann in den Laden kommen und sagen, oder mich rufen Freunde an, ich bin weizenkrank, vertrage aber das Dinkelbrot. Naja, da fange ich immer an zu schmunzeln, weil Dinkel ist halt die Urform des Weizens. Dinkel hat noch mehr Gluten drin als der jetzige Weizen.
Okay, das heißt, es gibt Leute, die denken, sie sind haben eine Glutenempfindlichkeit und vertragen aber eigentlich nur natürliches, handwerklich gemachtes Brot in Wirklichkeit.
Okay, dann sollten wir vielleicht erstmal erklären, was ist ein handwerklich gemachtes Brot? Sprich, erklär doch mal, was macht ihr in der Backstube von Anfang bis Ende, bis das Brot dann da liegt? Wie entsteht bei euch ein Brot?
Alles. Also für mich ist ein handwerkliches Brot, dass ich als Fachmann in jedem Produktionsschritt eingreifen kann. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Wir sind halt eine ganz normale Handwerksbäckerei. Da gibt es einen Kneter, da gibt es einen Arbeitstisch und da gibt es Backschüsseln. Oder Gärschüsseln. Ja, und dann ganz normal, der Sauerteig macht meistens Abend, oder nicht meistens, der macht immer der Chef Abend. Wird dann, also wir tun den Anfang an zu frischen, wenn wir Feierabend haben, der Chef tut dann nochmal nach. Mehl und Wasser und Sauerteig, dann kommt der bis früh und dann fangen wir früh an, Brot zu backen. Ja, steht der Chef an der Knetmaschine und dann geht's los.
Du hast ja schon gesagt, die ziehen lange. Wie lange dauert es, bis bei euch ein Brot fertig ist? Wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt beim Sauerteig bleiben, Sauerteigansatz habt ihr ja wahrscheinlich immer da, der ist wahrscheinlich schon Asbach uralt und wird immer wieder gefüttert.
Ja.
So, und dann, ihr macht ein normales Roggenmischbrot. Das ist so das Ding, was nirgendwo fehlen darf. Wie lange dauert es, bis ein Roggenmischbrot bei euch fertig ist? Also wie lange liegt das?
Also mindestens 15 bis 16 Stunden, kann man so sagen.
Wie lange würde es in einer Großbäckerei, Schrägstrich Industriebetrieb liegen?
Kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nicht. Die lassen ja auch keinen rein, zum Gucken. Ja, also kann ich schlecht sagen. Ich weiß aus Erfahrungsberichten von Kollegen hier, dass da so eine Zeit nicht eingehalten werden.
Auch gar nicht eingehalten werden können, wahrscheinlich, weil es nicht wirtschaftlich ist.
Genau, so ist es.
Okay. wie viel verschiedene Brote oder Brotvariationen habt ihr bei euch im Laden?
Oh, das ist eine Frage, die sollte man wirklich mal auf den Grund gehen. Also ich kann es echt nicht sagen. Wir haben dann irgendwann mal angefangen, also mit den Zutaten rumzuspielen. Was heißt rumzuspielen, kann man auch nicht sagen. Da gibt es auch einen Grund dazu, warum wir das machen oder wie die Konstellationen zusammenkommen. Aber kann ich echt nicht beantworten.
Erzähl mal ein paar Brotvarianten. Ich war ja noch nicht bei euch. Also
Quarkkartoffel-Leinölbrot zum Beispiel ist auch immer so ein beliebtes Ding, was wirklich geschmacklich richtig gut ist. Mhm. Quarkkartoffel-Leinölbrot für uns in der Lausitz, ein klassisches Mittagsgericht, vereinten Brot. Ne? Dann Grünkohl-Knackerbrot haben wir schon gemacht. Wir haben jetzt vorige Woche erste Birne-Gorgonzola gemacht. Die Woche habe ich vorhin gesehen, wird es Weißwein, Kürbis, sowas geben. Letzte Woche gab es dann Weißwurst.
Krass.
Blutwurst mit Preiselbeer gab es auch schon am Start.
Ja. Habt ihr gar kein Standardsortiment, wo du sagst, Doch. Das haben wir immer?
So ein Spezialbrot gibt es meistens nur freitags.
Okay.
Freitags. Also freitags ist unser Special-Brottag. Ansonsten variieren bei uns die Brotsorten täglich eigentlich. Also es gibt Dienstags und Donnerstags immer. Zum Beispiel Roggenvollkornbrot gibt es nur Dienstags und Donnerstags. Weil wir der Meinung sind, oder ich bin der Meinung, es muss nicht jeden Tag alles geben. Mhm. Wenn ich in manchen Bäckereien komme, da ist die ganze Palette jeden Tag. Wenn die Leute wissen oder wenn die Kunden wissen, bei Freitags, bei Dorns gibt es jetzt hier das Special-Brot, dann kommen die Freitag und holen halt ihr Brot, wenn die Bock drauf haben.
Gibt es Brote, die du backen musst, weil die Kunden das unbedingt wollen, aber dass du gar nicht gerne backst?
Ja, es hat jeder so Aufgaben auf Arbeit, die er nicht gerne macht, das nur bei der Zeitung ist oder
in der
Backstube.
Gibt es ein Brot, das du gar nicht gerne backst?
Nee, gibt's nicht.
Gibt es eins, was du nicht gerne isst?
Gibt's nicht. No. Also mein Lieblingsbrot ist das Roggenmischbrot. Wir haben schon so viel Spezialbrote gebacken mit die außergewöhnlichsten Kreationen. Aber Roggenmischbrot ist halt das Schlagschiff bei mir. Also es ist halt, ist so.
Das muss so sein.
Na, früher war halt auch das Roggenmischbrot zu DDR-Zeiten das Aushängeschild jeder Bäckerei. Und wenn du halt, du musst dich halt abheben von der Masse. Wenn du Produkte machst, die der Nachbarbäcker auch macht, dann bist du vergleichbar. Dann können die Kunden quasi vergleichen. Dann spielt dann wieder der Preis eine Rolle. Und wenn der Preis günstig ist, leidet auch die Qualität wieder drunter.
Wobei das bei euch mit dem Nachbarn so ein bisschen schwierig ist, ne? Also ich meine, es gibt nicht so arg viele Nachbarn da bei euch.
Das ist in der Tat richtig so. Aber die wenigen, die noch da sind, da ist die Stimmung eigentlich untereinander gut. Wir verstehen uns alle, da gibt es irgendwie keinen Konkurrenzkampf oder so. Was auch gut so ist. Also man grüßt sich auf der Straße, macht ein nettes Pläuschchen. Und auch andere Kollegen. Das heißt, sind wir wieder bei dem Punkt, nur weil ich Brotsommelier bin, backe ich hier nicht das High-End-Brot. Also andere Bäcker backen auch ein verdammt gutes Brot.
Also halten wir fast in der Bäckerei Dorn. Flieser, du warst ja noch nicht da, aber der Ort ist klein. 500 Leute habt ihr bei euch?
Ich glaube, Stadtrecht.
Ja, irgendwie cool. So.
Ja.
Und es gibt die liebe lange Woche über das Roggenmischbrot und die anderen Standardsorten. Aber ein, zweimal die Woche, da habt ihr immer noch eure Specials.
Genau.
Und es sind noch so zwei Kundenkreise, oder? Oder so anderthalb Kundenkreise? Also nicht jeder, der das Standardsortiment kauft, kauft auch das Spezialbrot.
Gut, aber da habe ich jetzt wenig Einblick, weil ich nicht so oft im Laden bin. Also ich kenne jetzt auch nicht die Zahlen, wie viele Posten da. Also grundsätzlich ist es so, ich stelle die These jetzt auf, dass die jüngere Generation oder diese mittlere Generation das Brot lieber kauft als die ältere Generation. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, denke ich so. Ne? Also, ja.
Du findest die experimentierfreudiger? Oder denkst du,
du brauchst aber auch Kunden, die da aufgeschlossen sind dazu, dieses Brot mal zu probieren. Ne?
Ja.
Ich habe es auch schon letztes Mal gesagt, wir haben die Kundschaft, die so aufgeschlossen ist und probieren das halt. Du triffst halt nicht immer jeden Geschmack, das ist auch völlig klar, weil wenn es jedem gleich schmecken würde, würde das Leben langweilig sein, sage ich auch immer wieder. Und jeden, der mal sagt, es schmeckt halt nicht, ja, es ist halt so. Es gibt immer irgendwelche, die es halt nicht schmecken. Gar kein Problem.
Also Sandra hat gesagt, du hast mal bis zu 500 Aromen geschmeckt in der Brotkruste.
Hat er mir erzählt.
Das ist die Schwindel, das habe ich nicht so gesagt.
Doch, stimmt.
Nein, so eine Brotkruste kann bis zu 500 verschiedenen Aromen haben.
Ach so,
Also
das, genau, das tatsächlich ja, das ist auch so ein Sommelier-Ding, ne? Also wie viel gibt's an der Rum und wie viel schmecke ich persönlich, ne? Das ist ja auch Übung einfach. Das macht man ja mit der Nase und mit dem Mund. Also wir haben eben so ein bisschen probiert, Brot zu verkosten. Kannst du sagen, Roggenmischbrot riecht so und ein Hefezopf im Vergleich riecht so? Also kannst du da so Grundrichtungen ausmachen?
Also ein Hefezopf riecht halt süßlich, halt, ne? Nach hefig, gierig und Sauerteigbrot hat natürlich die säuerlichen Noten vom Sauerteig. Getreidige Noten eher, ne? Weil es halt auch kräftiger ist. Wir können ja mal ein kleines Experiment starten. Mhm. Wie schmecken wir Aromen? Wir nehmen uns jetzt einfach nochmal eine Scheibe Brot oder ich schneide jetzt nochmal ab.
Ich krieg nochmal Brot.
Können wir ja teilen, genau. Und dann halten wir uns einfach mal beim Abbeißen die Nase zu, kauen auf dieses Brot und gucken, was passiert. Und irgendwann machen wir die Nase auf.
Okay.
Ja.
Ja. Also es schmeckt deutlich weniger, wenn man sich die Nase zuhält. Also es schmeckt nach deutlich weniger, das wollte ich sagen.
Man schmeckt halt nur auf der Zunge salzig, bitter, süß und sauer. Das sind die Grundgeschmacksarten. Alles andere macht die Nase.
Ja. In der Nase sind auch diese ganzen schönen Aromen von dem Kräutrigen und so. Aber am Mund schmeckt man auch die Textur, ne? Also kriegst du natürlich mit, ob es knuspert.
Ja. Ich schmecke aber auch tatsächlich erst das Kräuterzeug so richtig, wenn ich meine Nase wieder offen habe.
Ja. Ja, stimmt.
Die ganzen Kräuter. Wie ist das eigentlich so im Zusammenspiel mit Getränken? Also, wir haben es ja schon mal angesprochen, Food Pairing machst du total gerne. Wenn ich jetzt anrufen würde und sage, du, ich habe einen fruchtigen Weißwein zu Hause, welches Brot soll ich holen oder backen?
Dann würde ich erstmal grundsätzlich fragen, wie ist die Rechnungsanschrift? Die Quatsch. Das ist immer schwierig. Schwierig. Was hat man jetzt da? Wozu ist man bereit, was auszugeben? Ne? Also.
Na, spinn mal rum.
Ja, also ich bin sag bereit. Mal, jemand hat alles.
Jemand will
einfach nur mal die interessantesten Zusammenspiele kennenlernen und Geld spielt jetzt mal keine Rolle.
Also zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Matthias Brot gebacken, ne? Dazu Gurkensaft.
Das klingt abgefahren.
Ja. Da haben wir quasi Matthias und Gurke zusammen verbacken. Würde man jetzt die Gurke im Teig weglassen, könnte man einen Gurkensaft da trinken. Das ist was für harte Kerle. Das haben wir nach Männertag oder nach Christi Himmelfahrt gebacken, so quasi als Katerfrühstück. Das war auch eine lustige Geschichte. Ja, und dann Sauerkrautsaft zum Beispiel kann man auch nehmen. Sowas Süßen. Wenn ich jetzt in Stollen esse zum Beispiel, süß und sauer, die geilste Kombination überhaupt. In Stollen esse, in Christstollen mit einem Sauerkrautsaft dazu.
Oh, das sind jetzt aber schon fortgeschrittenen Getränke, finde ich.
Deswegen habe ich vorhin nochmal klargestellt, ob alles da ist.
Ja, ja. Na, du hattest jetzt mehr so Richtung so Budget geguckt. Also wenn jetzt jemand ein dunkles Bier trinkt.
Moment, wir halten aber mal zwischendurch fest, wir machen eine Verkostung kurz vor Weihnachten, Stollen mit Sauerkrautsaft. Ich habe noch nie Sauerkrautsaft getrunken.
Ja.
Aber das möchte ich ausprobieren. So, jetzt kannst du weitermachen.
Okay, ja, doch. Sauerkrautsaft ist gut irgendwie für die Verdauung. Das kann man so ältere Leute trinken. Ja, egal. Genau, ein dunkles Bier. Was ist das perfekte Brot und was ist das perfekte Brot zu einem Riesling?
Dunklem Brot würde ich jetzt auf alle Fälle auch so ein Roggenbrot nehmen. Roggenvollkorn.
Für dunkles Bier.
Also für dunkles Bier würde ich jetzt, ist ein Bockbier, würde ich jetzt mal so einstufen. Dazu ein Roggenvollkornbrot.
Das heißt, wir haben ein Bier, was schon ordentlich, also für ein Bier schon mehr Umdrehungen hat als andere.
Ja, also ich sehe gerade quasi vor mir das schöne rustikale Holzbrettchen mit einem Roggenvollkornscheibe, ein Schwarzwälder Schinken und dazu ein eisgekühltes Bockbier.
Oh ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Jo.
Ja, da hast
bin
du
auch sofort dabei.
Das hat eine ordentliche Bitternote, das Bier. Das kann ich hinkommen. So, der Riesling, was ist in sehr vielen Fällen Apfelaroma, muss nicht, kann auch Petrol oder sowas sein, kommt immer so ein bisschen drauf an.
Ja, da würde ich auch wieder was Leichtes nehmen.
Leicht heißt Baguette, leicht.
Ja, ja. Okay. So eine Art. Also damit kann aber schon ein bisschen Baguette, ein bisschen kräftig gesäuert werden.
Okay.
Also jetzt kein normales Hefebaguette, sondern auch mit einer kräftigen Säure da drin halt.
Okay, und das, was wir jetzt hier haben, das haben wir ja ganz ausgiebig beschrieben. Tomate, Basilikum, knusprig, Mozzarella. Mittelhell, Mozzarella, Frischkäse drauf vielleicht, das Getränk.
Hier würde ich zum Beispiel mal einen Apfelsaft probieren.
Achso, weil wenn man so eine leichte Säure- und Kräuternoten
ja. Ja, wir haben ja auch durch, durch den Basilikum auch eine Bitternote mit drin, mhm. Ne? Und dass sich das alles wieder ein bisschen neutralisiert.
Ich okay. fürchte, bis wir an den Apfelsaft kommen, hat dieses Brot nicht überlebt, wenn ich in der Nähe bin. Das ist dann schon alle. Du hast schon so viele ungewöhnliche Sorten aufgezählt, die ihr schon kreiert habt. Gibt es eins, was irgendwie raussticht, was so noch mal ungewöhnlicher als alle ungewöhnlichen war?
Da fällt mir dieses Matthias Gurkenbrot wieder
okay.
ein. Das war so, das ist auch der Chef seine Idee gewesen. Das war eigentlich die abgefahrenste Sache, die wir da auch mal schon im Ofen hatten.
Süßes Brot, hast du da noch eine Assoziation? Also außer Stollen, das würden ja die meisten jetzt nicht mehr als Brot.
Wir sind jetzt halt nicht so die Gegend für Rosinenstuten oder so. Das ist halt nicht unsere Gegend. Das ist wie Laugengebäck.
Ey, das ist Bayern. Laugengebäck ja. ist Bayern.
Laugengebäck geht auch gar nicht. Also warum auch? Wir sind doch nicht die Gegend.
Okay.
Dafür, ja.
Lustig.
Da ich ja von Grund auf ein herzhafter Mensch bin, also herzhaft, also Appetit auf herzhafte Sachen habe, habe ich mir das, die Gedanken gemacht, dass man ein süßes Sortimentsbrot mal reinnehmen. Da habe ich nicht lange nachgedacht drüber eigentlich normalerweise.
Also er ist auch Jäger, so nebenbei.
Ah, siehst du, ich war irgendwie, siehst du, hier so ein Wildwurst-Vibe. Das habe ich doch gewusst bei dem Brot und ihm. Naja.
So, du bist als Bäcker und Brotsommelier ja nicht nur in der Backstube. Du hast mit einem Brot Anfang des Jahres einen Marketingpreis gewonnen. Du bist auch sehr in Richtung, also ja doch sehr, kann man sagen, in Richtung Marketing unterwegs. Der Marketingpreis war von ProAgro. Für alle, die ProAgro nicht kennen, das ist ein Verband, der unter anderem Produzenten von guten regionalen Produkten in Berlin und Brandenburg stärker vernetzen will. Und um die Vernetzung ging es dir ja auch bei dem Brot. Und erzähl doch mal die Geschichte. Das Apfelkorn.
Ich hatte irgendwann mal die Idee, ein Brot zu entwickeln. Was heißt, es war jetzt nicht so eine Entwicklungsstufe, wo du sagst, du hast jetzt ein halbes Jahr zu tun, das Brot online geht. Es ging darum, ich wollte ein Brot backen, was andere Bäcker auch backen. Da sind wir wieder bei der Nachbarschaftssache, die das Ziel haben, quasi das Brot zu verkaufen, zu vermarkten. Der Landkreis Elbe-Elster hat mich dabei unterstützt. Und also jede Bäckerei verkauft das Brot für sich selber. Und ein Teil des Erlöses geht an eine gemeinnützige Organisation, die sich jeder selber festlegt.
Was ist in dem Brot drin?
Da sind regionale Äpfel verbacken. Oh. Ist jetzt, also ich muss mal, ich habe auf der Herfahrt lange überlegt, wie ich es formuliere. Also es ist jetzt von der Rezepturentwicklung kein High-End-Brot.
Es ist ein Normalo-Brot?
Es ist ein Roggen-Sauerteig-Brot mit Äpfeln. Halt, ne? Also wenn ich ein Rezept entwickle, dann ist da schon mal ein französischer Sauerteig drin. Oder ein Poolisch oder ne, also Kochstück, Quellstück hin und her. Da gibt es ja die dollsten Sachen. Ich wollte es aber so einfach wie möglich haben, damit wir oder die anderen Bäcker auch den gleichen Qualitätsstandard haben. Ne? Also das Brot auch in die Produktionsphasen bei den jeweiligen Bäckereien reinpassen. Ich kenne die Produktionsphasen nicht und jeder Bäckermeister kann das dann halt einschleusen. Also da sind jetzt die Produktionsschritte eher klein gehalten. Weil Roggensauerteig hat jeder da. Äpfel ist jetzt auch kein Riesenproblem, die ranzukriegen.
Jo.
Mehl hat jeder da. Ja. Und das hat eigentlich auch wunderbar funktioniert.
Okay, du hattest vorhin noch ein Fest angesprochen im Spätsommer im Bundespräsidialamt, Sandra.
Ja.
Was war da?
Um das erstmal zu erklären, dein Arbeitgeber ist eine von den Bäckereien, die das Bundespräsidialamt zu Staatsbesuchen mit Brot beliefert. Das macht nicht jede Bäckerei in Deutschland. Und im September gab es dann also ein Bürgerfest,
ja.
ein großes, mit dem der Bundespräsident Ehrenamtliche gefeiert hat. Jetzt bin ich mal neugierig, ne? Was habt ihr für das Fest geliefert? Und vor allen Dingen, was hast du erlebt? Du warst ja vor Ort. Gab auch noch einen Artikel von dir und dem Chefkoch des Bundespräsidialamtes. Hat auch nicht jeder so ein Foto. Was gab's da?
Ich war letztes Jahr bei dem Apfelkornprojekt dort auf dem Fest. Das war eine gute Resonanz. Dieses Jahr habe ich die Fleischerei Hauptvogel mit ins Boot geholt. Tino ist ein leidenschaftlicher Fleischer der Region, der auch für kulinarische Sachen offen ist. Und dann habe ich gesagt, Tino, du musst mitkommen, das Ding müssen wir zusammen machen. Er hat seine legendären Bulettenbrötchen dort am Start gebracht und ich hatte Brotpommes. Brotpommes mit Dips, mit einem Peri-Peri-Dip, also das ist quasi Portoland, oh Gott, Portugal war das Partnerland dieses Jahr und dieses Peri-Peri muss wohl laut irgendwie so ein Nationalgewürz sein.
Was sind Brotpommes? Erklär mir das mal.
Also Brotpommes ist jetzt nichts Tolles. Ne? Also ich habe jetzt hier, zum Beispiel, wenn das Brot jetzt ein paar Tage liegen würde, altbackend sein würde, würde man die in Streifen schneiden,
ja.
Salz, Pfeffer und Öl und dann kurz backen im Backofen. Und dazu einen geilen Dip.
Kann man schön knuspern.
Also längliche Croutons quasi.
Quasi.
Ah, okay.
Also aber es klingt schicker.
Ja, Brotpommes, man muss ja den Kind einen Namen geben halt, ne? Ja, wie gesagt, auf dem Bürgerfest war Freitag, waren ja für geladene Gäste, für Ehrenamtler. Das würde ich der Bundespräsident immer am Bein tagen, eine super Stimmung unter den Händlern, unter den Verkaufsständen. Da wird sich gekümmert, da wird man herzlich empfangen. Also wirklich alle Gäste, da waren, glaube ich, insgesamt 15.000 Gäste da, die beiden Tagen. Die Stimmung war gut. Also ich würde jederzeit wieder hinfahren. Mhm. Nächstes Jahr findet das Fest allerdings in der Villa Hammerschmidt statt.
In Bonn. Also der musste ja umziehen zwischendurch.
Ja, genau.
Ja. Und würde es aber trotzdem wieder hinfahren.
Naja, Bonn ist aber eine ganz schöne logistische Herausforderung. Ne? Gerade wenn man frische Sachen mit hat, so wie
das stimmt.
Buletten, beim Hauptvogel.
Dann werden die jemand vor Ort nehmen.
Ja, und das, man muss ja auch einen Tag vorher anreisen, ne? Da kann ich nicht meine eigenen Brötchen mitnehmen zum Beispiel, da müsste man dort einen lokalen Bäcker suchen.
Ja, klar.
Ne? Und Aufbaubrötchen, nee, das ist nicht so.
Und hast du eine Rückmeldung gekriegt zum Essen dort?
Ja, also, alle waren sehr zufrieden. Ne? Ja.
Auf jeden Fall.
Ich halte mich immer mit Selbstlob ein bisschen zurück.
Naja, aber eine Geschichte könntest du uns erzählen. Hat jemand was gesagt?
Nein, nicht viel. Also man muss sich ja vorstellen, 99,9% der Kunden kommen ja nicht von unserer Gegend.
Ja.
Also es ist schon der Zufall, dass da mal irgendjemand auftaucht. Es waren tatsächlich 2-3 Mann da aus unserer Gegend. Und die haben gesagt, war gut.
Kann man machen.
Kann man machen.
Ja. So typisches Brandenburger Understatement. Kann man machen.
Kann man machen. Muss ja. Man nicht, kann man aber.
Ja, dann sind wir damit eigentlich schon am Ende von unserem Podcast. Und vielen Dank nochmal an dich, Paul, dass du zu uns gekommen bist. Wenn ihr noch mehr Fragen habt und das Thema Brot Fragen habt zum Thema Brot oder zum ganz anderen Thema, dann mailt uns doch gerne an food@motz.de.
Lasst uns auch gerne einen Like da oder einen Kommentar auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört. Wir lesen das alles und wir freuen uns natürlich über die Reaktionen. Guckt auch gerne in unseren Shownotes, da verlinken wir euch noch ein paar Artikel über Paul Müller. Und setzen auch einen Link zu seinem Instagram-Account da rein. Er ist unter dem Namen Bread Stylist unterwegs. Was machst du eigentlich als Bread Stylist?
Was macht ein Hairstylist?
Naja, der macht Haare schön.
An Brot rummeln, rumfummeln.
Ich mache halt Brot schön.
Ja, okay.
Ganz einfach erklärt.
Gut, also dann ja. Und wenn ihr noch mehr von uns lesen wollt, dann abonniert doch mal unseren Newsletter. Der heißt Guten Appetit Brandenburg. Und den gibt's kostenlos über die Websites lr.de und motz.de.
Und ich wäre jetzt dafür, wir essen den Rest dieses Brotes.
Mit einem Haps auf.
Aber so, ich esse das auch pur. Ich brauche da gar nichts für.
Nee, dafür brauche ich auch nichts mehr.